SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag. Streiks und Streikaufrufe betreffen in dieser Woche wieder viele Menschen in Deutschland. An zahlreichen Unikliniken streiken heute Ärztinnen und Ärzte, auch an der Uniklinik in Homburg. Und morgen wollen die Lokführer von der GDL mal wieder streiken. Die Deutsche Bahn versucht das aber gerichtlich noch aufzuhalten. Auch ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem die Taurus-Abhöraffäre. Dazu gibt's heute eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat zum Streik aufgerufen an 23 Universitätskliniken in Deutschland. Auch an der Uniklinik in Homburg sind heute Ärztinnen und Ärzte im Ausstand. Anlass des Streiks die stockenden Verhandlungen mit den Tarifpartnern der Länder. SR-Reporter Christoph Borgans ist vor Ort an der Uniklinik Homburg und hat sich kurz vor der Sendung bei uns gemeldet. Und Christoph, das hört sich an, als wäre in Homburg so einiges los, oder?
Ja, hier in Homburg an der Uniklinik ist der Streik nicht zu übersehen. Direkt am Eingang der Klinik sind etwa um die 100 Ärzte zusammengekommen in orangefarbenen Westen mit Trillerpfeifen und lauter Musik auch aus den Boxen. Nicht alle Ärzte sind das natürlich, denn es gibt einen Notfallplan und auch wichtige Tumor-OPs zum Beispiel werden trotzdem durchgeführt, obwohl hier gestreikt wird. Darauf haben sich die Streikenden und die Unileitung vorher geeinigt. Und vielleicht schließen sich auch später noch mehr Streikenden an, so um die 150 bis 200 schätzen beide. Die zentrale Forderung ist 12,5% mehr Gehalt. Und das klingt jetzt erstmal viel. Ist es aber nicht, sagt Dorothea Kerner, die Vorsitzende des Marburger Bundes.
Das hört sich nach viel an, aber das ist im Endeffekt nur, damit wir das Gleiche verdienen wie die in kommunalen Häusern und in Unfallkliniken. Dann wollen wir halt noch diese Grenzzeiten halt auch besser vergütet werden, dass die erfahrenen Oberärzte eine zusätzliche Stufe bekommen. Und wir wollen halt die Schichtarbeit verbessern. Das ist im Moment wird immer mehr Schicht gearbeitet und das kann sich jeder vorstellen. Nachts ist man nicht so arbeitsfähig wie am Tage und das wollen wir halt, dass das auch gewertschätzt wird.
Und das würde nämlich sonst auch die Patienten treffen, sagen die Ärzte. Und das, was sie auch die Plakate hier geschrieben haben. Also unsere Erholung ist ihre Gesundheit. Arzt am Limit, Patient in Gefahr. Sie wollen gut behandelt werden. Ich auch. Und die Ärzte wenden sich damit also vor allem an die Bevölkerung, weil sie ja wissen, dass Streiks gerade nicht so gut ankommen. Aber ein anderes Mittel bleibt ihnen nicht, sagt Dorothea Kerner.
Wir sind im Saarland, der Winterberg ist nicht weit weg, ist Maximalversorger, wo man auch viel sieht. Da arbeitet man weniger, hat mehr Urlaub und verdient mehr. Das ist halt schon eine Konkurrenz zum Uniklinikum, sodass wir halt so ein bisschen befürchten, dass uns irgendwann das Personal halt wegläuft, ähnlich wie in der Pflege.
Ja, und das ist eben ja auch nicht der erste Streik und es bewegt sich nicht. Und deswegen hat man sich jetzt etwas Besonderes überlegt, nämlich einen Rucksack. Der sieht aus wie der Rucksack eines Notarztes. Und da kommen Karten rein, auf denen steht, versorg dich selbst, sonst versorgt dich keiner. Und da sind Statements der Ärzte drauf, was sie fordern.
Der Rucksack, der einmal Minister Joost übergeben wird, so ein bisschen provokant zu sagen, wenn es so weitergeht, sind wir irgendwann nicht mehr da, muss man sich halt selber versorgen. Das ist das erste Mal. Wir wollen dann so ein bisschen aufmerksam darauf machen, dass wir ja eigentlich an der Uniklinik Spitzenmedizin machen, aber doch im Vergleich zu den anderen Ärzten eher hinten runterfallen, wenn es um die Bezahlung geht und die Arbeitsbedingungen.
Und der soll dann um 14 Uhr dem Innenminister übergeben werden, denn der sitzt ja in der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder und könnte sich dort für die Ärzte einsetzen. Besonders, weil im Saarland es ja auch nur eine Uniklinik gibt und das bedeutet, nicht nur das Gesundheitssystem leidet eventuell darunter, sondern eben auch die Qualität der Forschung im Saarland.
Soweit SR-Reporter Christoph Borgans. Wir haben ihn vor ein paar Minuten erreicht. Er stand vor der Uniklinik in Homburg. Dort sind heute Ärztinnen und Ärzte im Ausstand und machen unter anderem mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam, wie wir gehört haben. Zu dem Streik aufgerufen hat der Marburger Bund. Und damit zum nächsten Streik bzw. Streikaufruf. Morgen will ja die Lokführergewerkschaft GDL wieder mal die Bahn bestreiken. Die Deutsche Bahn will diesen Lokführerstreik aber gerichtlich verbieten lassen. Das hat der Konzern am Vormittag mitgeteilt. Aus Frankfurt Lars Hofmann.
Das Unternehmen hat beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. Die Ankündigung mit nur 22 Stunden Vorlauf sei eine Zumutung, heißt es bei dem Unternehmen. Der Streik sei unverhältnismäßig, grundlos und rechtswidrig, begründet die Bahn diesen Schritt. Sie will die sogenannten Wellenstreiks der Gewerkschaft verbieten lassen, da sie Bahnkunden und das Unternehmen kurzfristig und unvorbereitet träfen. Bahnpersonalchef Seiler kritisierte das Vorgehen der GDL. Wer eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden pro Woche fordere und 36 Stunden bekommen könnte, dürfe nicht das ganze Land lahmlegen. Die Gewerkschaft solle den ab 18 Uhr geplanten Streik im Güterverkehr und den ab 2 Uhr in der Nacht geplanten Streik im Personenverkehr sofort absagen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Die Deutsche Bahn versucht, den Lokführerstreik aufzuhalten. Für Pendler und Reisende sind das komplizierte Zeiten. Auch im Flugverkehr gibt es ja immer wieder Streiks. Auch diese Woche soll es wieder welche geben. Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft UFO das Kabinenpersonal zum Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Auch das könnte schwierig werden. Damit zu unserem nächsten Thema. Nicht aufgepasst, die Regeln nicht richtig beachtet und schon hat Russland mitgehört. Die Taurus-Abhöraffäre in der Bundeswehr sorgt nicht nur seit Tagen für Schlagzeilen, sondern jetzt auch für eine Sondersitzung des Bundesverteidigungsausschusses. Die Unionsfraktion sieht viel Klärungsbedarf und hat dazu diese Sitzung beantragt. Es geht auch immer wieder um das Nein des Kanzlers zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Der Kanzler selbst wird Stand jetzt nicht im Verteidigungsausschuss erscheinen. Die Sondersitzung ist für den späten Nachmittag angesetzt. Sie soll um 17 Uhr beginnen. Den Stand der Diskussion fasst Berlin-Korrespondent Georg Schwarte zusammen.
Sondersitzung zur Abhöraffäre, nicht öffentlich. Aber öffentlich reden sie seit Tagen. Die einen, Roderich Kiesewetter, CDU, rufen nach der Vertrauensfrage, die der Kanzler stellen soll. Die anderen, Jürgen Hart, CDU, sagten schnell, Scholz belüge den Bundestag. Verteidigungsminister Pistorius versucht seither, Druck aus dem Kessel zu lassen.
Das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen.
Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD, zieht mit. Aufklären, ja, nacharbeiten. Gegebenenfalls nachbessern, aber ohne Schaum vor dem Mund, sagt der Sozialdemokrat im ARD-Morgenmagazin.
Deutschland muss sich schützen gegen seine Feinde und hier ist sehr klar geworden, in welchen Szenarien Putin auch agiert. Dass wir Opfer eines Informationskrieges hier geworden sind, das ist sehr klar geworden und ich bin mir sicher, der Minister wird heute Nachmittag auch deutliche Worte dazu finden.
Deutliche Worte auch zur nächsten Frage, die alles zu überlagern scheint. Wie hältst du es mit dem Taurus-Marschflugkörper? Der Kanzler unschuldig, unzweideutig. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das, sagte er. Das soll heißen, keine Taurus-Lieferung. Scholz will sich nicht drängen lassen.
Wer sich zu sehr beeindrucken lässt davon, dass alle an einem zerren, kann gerade dann, wenn es ganz dramatisch wichtige Entscheidungen sind, nur alles falsch machen.
Falsch wäre es nicht zu liefern, sagen andere. CDU-Mann Röttgen, der grüne Hofreiter, sie schreiben zusammen in der FAZ einen Brandbrief. Motto, der Kanzler macht alles falsch. Außenministerin Baerbock sitzt am Abend bei Karin Mioska in der ARD und lächelt Scholz-Kritik weg.
Wenn man dem Kanzler ganz genau zugehört hat, das tue ich jeden Tag, hat er ja deutlich gemacht, dass wir verhindern müssen, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen.
Soweit so wenig überzeugend, sagt die Opposition. Florian Hahn, CSU, will genau darüber heute im Verteidigungsausschuss reden.
Wenn der Bundeskanzler offensichtlich jetzt seit Wochen durchs Land zieht und erzählt, Taurus-Lieferung wäre gleichzusetzen mit einer Kriegsbeteiligung, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Bevölkerung so reagiert. Aber es ist halt schlichtweg falsch und es wird nicht besser, wenn man dann dieses Abhörprotokoll liest, nämlich dort steht ganz klar drin, es braucht keine Soldaten in der Ukraine, um den Taurus in der Ukraine einsetzen zu können.
Baerbock kommt jetzt erneut mit der Ringtauschidee. Wir geben den Briten unsere hochmodernen Taurus-Marschflugkörper und die liefern der Ukraine Storm Shadows. Ringtausch eben. Wer hat's erfunden? Ich, sagt Baerbock.
Das hatte ich damals mit meiner britischen Kollegin, da war es noch Liz Truss, am Anfang sozusagen erfunden mit den Panzern, weil wir als Deutsche nicht direkt Panzer geliefert haben. Und das wäre zum Beispiel eine Option. Aber das besprechen wir gemeinsam vertraulich.
So vertraulich nun auch wieder nicht. Alle reden darüber. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, FDP, hält einen Ringtausch für keine gute Idee. Die Briten modernisieren sich auf unsere Kosten, die Ukraine aber kriegt nur die zweitbeste Waffe. So ihr Argument. Ringtausch. SPD-Chef Klingbeil kann das nicht mehr hören.
Ich lese das alles, ich höre darüber. Ich würde mich freuen, wenn alle europäischen Partner, inklusive Großbritanniens, dafür sorgen, dass endlich die Munitionsproduktion hochgefahren wird, dass endlich mehr Munition in die Ukraine geliefert wird. Das hilft den Ukrainerinnen und Ukrainern sehr konkret. Und das ist das, worauf sich alle konzentrieren sollten und keine anderen Debatten.
Nächster Halt heute, Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Am Mittwoch dann Regierungsbefragung des Kanzlers im Bundestag. Donnerstag, Taurus-Abstimmung von der Union beantragt. Es wird eine turbulente Woche werden.
Soweit Georg Schwartl aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gibt Orte in Deutschland, die stehen stellvertretend für großes Leid, das durch terroristische Anschläge verursacht wurde. Der Breitscheidplatz ist ein solcher Ort oder Halle oder Hanau. An das Leid der Angehörigen, der Toten, der Verletzten soll der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt erinnern. Zum dritten Mal findet dieser Gedenktag in diesem Jahr statt, wie schon in den beiden Vorjahren am 11. März. Die Gedenkveranstaltung der Bundesregierung beginnt um 14 Uhr im Berliner Humboldt-Forum. Ansprechpartner der Bundesregierung für Angehörige, Opfer und Zeugen von terroristischen Anschlägen ist der Bundesopferbeauftragte. Judith Hüvelmeier hat in Berlin mit ihm gesprochen.
Es ist verlogen, es ist unmoralisch. Die sollen in die Verantwortung gehen und danach kommen.
Armin Kurtovic, Vater des in Hanau ermordeten Hamza Kurtovic, hat eine klare Meinung dazu, was er von Politikern auf Gedenkveranstaltungen hält.
Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. Dann entstehen falsche Bilder. Politiker stehen da, die stehen an der Seite der Angehörigen. Das ist ein falsches Bild.
Kurtovics Sohn ist einer von 9 jungen Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau von einem Rassisten ermordet wurden. So auch Serpil Temis Unvars Sohn Ferhat. Sie begrüßt den Gedenktag grundsätzlich, aber sie will ihn mitgestalten können.
Ja, ich finde auch sehr toll, aber ich will ja nicht einfach kommen, als Zuschauer dort zu sein. Ich will auch dort Rede halten.
Über ihr Leid zu sprechen, mit anderen Betroffenen in den Austausch zu kommen. Das ist für die Verarbeitung von Serpil Temis Unvars Leid sehr wichtig. Die von ihr gegründete Bildungsinitiative Ferhat Unvar macht zum Beispiel Antirassismus-Workshops mit Jugendlichen. Im letzten Jahr hat die Initiative einen offenen Brief an die Bundesregierung mit unterzeichnet. Darin kritisierten Angehörige und Überlebende verschiedener rechtsextremistischer Anschläge, nicht alle Betroffene seien zur Gedenkstunde eingeladen worden. Außerdem dürften sie dort nicht sprechen.
Ich verstehe den Wunsch, dass jeder gerne selber zu Wort kommen möchte, der das kann,
sagt Pascal Kober, Bundesopferbeauftragter.
Aber das Format und die Heterogenität der Betroffenen und ihrer Bedürfnisse lässt da immer nur einen Kompromiss zu. Und da kann ich nur um Verständnis auf allen Seiten bitten.
Pascal Kober ist die Ansprechperson für Betroffene von terroristischen und extremistischen Anschlägen in Deutschland. Der FDP-Politiker ist evangelischer Pfarrer und war als Militärseelsorger tätig. Sein Amt wurde nach dem islamistischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016 ins Leben gerufen.
In der Akutphase, da gibt es einen Notfallplan, da können wir binnen weniger Minuten oder Stunden ein Notfallseelsorgetelefon schalten, bundesweit 24 Stunden am Tag, beispielsweise als erste Anlaufstelle für alle, die von einem Anschlag betroffen sind. Das hat uns der Breitscheidplatz gelehrt, dass da eine Lücke bestanden hat, die wir gefüllt haben.
Kober und sein Team wollen Hilfsangebote vor Ort vernetzen und Angehörige im Umgang mit Behörden unterstützen. Allerdings, Serpil Temis Unvar hat der Bundesopferbeauftragte bisher anscheinend nicht erreicht.
Ich erwarte viel, aber ich habe überhaupt keine Hoffnung von Opferbeauftragte. Wer ist er oder wer ist sie oder wer sind die, was machen die inhaltlich? Habe ich wirklich null Ahnung und das bedeutet, die arbeiten nicht gut und nicht genug.
Wir sind im Umgang mit Betroffenen von terroristischen Taten noch in einem Lernprozess und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Stück für Stück, auch wenn es für manche einfach unerträglich lange dauert, vorankommen.
Sagt Pascal Kober. Bei der Gedenkstunde der Bundesregierung werden Stimmen der Angehörigen in einem Film zu hören sein. Neu ist, dass in diesem Jahr 3 von ihnen bei einem Podiumsgespräch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser in den Austausch kommen.
Portugal steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Darum geht es gleich in der Bilanz am Mittag hier auf SR2 Kulturradio. Nach den Nachrichten des Tages mit Katrin Aue.
Europa muss sich nach Einschätzung der EU-Umweltagentur auf massive Klimarisiken vorbereiten. Laut einer Analyse der Agentur ist Europa zurzeit der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Die EU-Staaten seien darauf aber nicht ausreichend vorbereitet. Als mögliche Maßnahmen nennt die EU-Umweltagentur einen verbesserten Versicherungsschutz, eine Neugestaltung der Infrastruktur und Gesetze zum Schutz von Arbeitnehmern vor tödlicher Hitze im Freien. Die EU-Behörde geht außerdem davon aus, dass allein die Überschwemmungen von Küstenregionen künftig einen Schaden von mehr als 1 Billion Euro im Jahr anrichten. Die Beschäftigten bei mehreren Ford-Zulieferern in Saarlouis haben ihren Streik fortgesetzt. Sie fordern wie die Mitarbeiter des Autoherstellers einen Sozialtarifvertrag. Der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Cavelius sagte der deutschen Presseagentur, von den betroffenen Arbeitgebern habe es bisher kein Gesprächsangebot gegeben. Am Nachmittag ist eine Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft hatte die rund 500 Beschäftigten von 5 Unternehmen am Freitag zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Dieser wirkt sich auch auf Ford in Saar Louis aus. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Produktion in dem Werk sei derzeit eingestellt. Wegen der Bandengewalt in Haiti hat der deutsche Botschafter fluchtartig das Land verlassen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurde er zusammen mit EU-Diplomaten per Hubschrauber in die Dominikanische Republik ausgeflogen. Etwa 80% der Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. Die zwei mächtigsten haben sich zusammengetan, um die Übergangsregierung zu stürzen. Flughäfen und Polizeistationen wurden besetzt und hunderte Straftäter aus Gefängnissen befreit. Haiti leidet seit Jahrzehnten unter großer Armut.
Portugal hat gestern gewählt und nach dieser vorgezogenen Parlamentswahl steht dem Land eine schwierige Regierungsbildung bevor. Das Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz ist haarscharf stärkste Kraft geworden, kann aber nicht alleine regieren. Die Sozialistische Partei, die Portugal seit gut 8 Jahren regiert hat, ist nach deutlichen Verlusten auf dem 2. Platz gelandet. Die Rechtsaußenpartei Chega hingegen hat ihr Ergebnis bei der letzten Parlamentswahl mehr als verdoppelt und wurde drittstärkste Kraft. Franka Welz berichtet.
Der Spitzenkandidat der Sozialistischen Partei, Pedro Nuno Santos, versuchte in der Nacht gar nicht erst zu taktieren. Er gratulierte der Demokratischen Allianz zum Wahlsieg und erklärte, seine Partei werde künftig die Opposition anführen.
O Partido Socialista será Opposição. Nós vamos liderar a Opposição.
Das gute Abschneiden der Rechtsaußenpartei Chega könne niemand ignorieren, so Santos weiter.
O Chega teve resultado muito expressivo que não dá para ignorar.
Das heißt nicht, dass gut 18% der portugiesischen Wähler Rassisten oder Xenophobe sind. Aber viele sind wütend und fühlen sich von der Politik nicht vertreten, glauben, dass sie keine Antworten auf konkrete Probleme hat. Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen.
Que sentem que não têm tido representação e que não foi dada resposta aos seus problemas concretos. Nós queremos reconquistar a confiança destes portugueses.
In der Opposition will Santos die Sozialistische Partei reformieren. Einen Reformauftrag an die beiden großen Parteien sieht auch der Wahlsieger Luís Montenegro. Die Portugiesinnen und Portugiesen wollten, dass sie sich veränderten und erneuerten.
As portuguesas e os portugueses querem que os grandes partidos possam apresentar-se de forma renovada e com capacidade de inovar.
Der Spitzenkandidat des Mitte-Rechts-Bündnisses Demokratische Allianz erklärte in Richtung Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa, er stünde bereit, Portugals nächste Regierung anzuführen. Und stellte auf Nachfrage einiger Journalisten klar, er bleibe bei seinem Nein ist Nein aus dem Wahlkampf mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei Chega.
Naturalmente que cumprirei a minha palavra.
Zuvor hatte Chega-Chef André Ventura das Wahlergebnis als Regierungsauftrag für eine Koalition zwischen seiner Partei und den moderaten Konservativen interpretiert. Unser Auftrag ist es, Portugal zu regieren. Wahlsieger Montenegro scheint aber eher auf eine Minderheitsregierung setzen zu wollen. Insgesamt waren 10,8 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, die Zusammensetzung des neuen portugiesischen Parlaments zu bestimmen. Das amtliche Endergebnis wird voraussichtlich erst in einigen Tagen feststehen, wenn auch die Stimmen der im Ausland lebenden Portugiesen ausgezählt sind.
Wir schauen nach Russland. Am Freitag finden dort sogenannte Präsidentschaftswahlen statt. Das Ergebnis steht wohl jetzt schon fest. Putin wird im Kreml bleiben. Auch weil er die Opposition im Land mehr oder weniger mundtot gemacht hat. Doch trotz aller verschärften Gesetze, trotz aller Prozesse und auch wenn von der Wahl alle Kandidaten ausgeschlossen wurden, die auch nur vorsichtige Kritik zeigen an Putin oder am Krieg gegen die Ukraine. Es gibt sie weiterhin, sowohl im Land als auch im Exil, die russische Opposition. Björn Blaschke berichtet.
Bewegend. Mit diesem einen Wort lässt sich das zusammenfassen, was in Moskau passierte. Zu Tausenden drängten sich die Menschen über den Borissowskaja-Friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt. Letzte Ehre für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny.
Ich konnte nicht anders als zu kommen, weil ich glaube, dass ich dieser Person meinen letzten Tribut zollen muss. Es war sehr beängstigend. Wir kamen früher an, standen und versteckten die Blumen vor den Kameras. Aber jetzt verstehe ich, dass dies getan werden muss, dass man reden muss.
Angst, ein Gefühl, das nicht nur in Moskau berechtigt ist. Denn Vertreter des Sicherheitsapparates sind in Russland allgegenwärtig. Wer ihnen auffällt, zum Beispiel bei den Trauerfeierlichkeiten für Nawalny, muss später mit Besuch rechnen, eben von Vertretern des Sicherheitsapparates. Das gilt auch für die Anhänger von Boris Nadjestin.
Wir sind an dem Ort, an dem man sich von Alexei verabschiedet. Viele Menschen sind da, es sind mehrere Tausende. Einerseits ist der heutige Tag tragisch. Andererseits besteht die Hoffnung, dass am Ende Russland friedlich und frei sein wird, wie Alexei es sich erträumte.
Boris Nadjestin, er hatte in der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten wollen. Nadjestin sprach und spricht sich öffentlich gegen die militärische Spezialoperation in der Ukraine aus. So muss der Krieg in Russland genannt werden. Die Zentrale Wahlkommission ließ ihn nicht als Kandidat zu. Das offizielle Argument, die Unterschriftenlisten, die er für die Zulassung eingereicht hatte, waren zu fehlerhaft. Verbunden mit der Bitte, dass ihre Stimme nicht zu erkennen ist, äußert sich eine Anhängerin Nadjestins.
Ich hatte vor zu wählen, aber ich wollte für Nadjestin stimmen. Er wurde jedoch nicht zur Wahl zugelassen. Deshalb werde ich meine Stimme nicht abgeben. Ich bin gegen den Krieg und gegen Putin.
Sowohl die Beerdigung Nawalnys als auch die gescheiterte Präsidentschaftskandidatur Nadjestins zeigen eines: Es gibt in Russland breiteren Widerstand gegen Präsident Putin und dessen militärische Spezialoperation in der Ukraine. Auch wenn diese Opposition nur gelegentlich im Großen sichtbar wird. Im Kleinen, in der sogenannten Graswurzelarbeit, gibt es mehr Aktivitäten. In Moskau beispielsweise. Eine Bürgerinitiative gegen die Planierung eines Parks für den Neubau einer Kirche, die allen gefallenen Russen gewidmet werden soll, also auch denen der militärischen Spezialoperation. Derlei Graswurzelbewegungen existieren auch in den Nachbarländern Russlands. Und manche Menschen opponieren eher im Verborgenen gegen Putin. Wie zum Beispiel diese Frau im fernen Osten Russlands. Sie wünscht sich Konkurrenz unter den Politikern, kein Alleinherrscher. Das sagt sie, auch verbunden mit der Bitte, dass ihre Stimme nicht zu erkennen ist während eines Spazierganges.
Wenn es Konkurrenz gäbe, gäbe es auch Entwicklung, Fortschritt. Aber wir haben hier nur eine Partei, die alles bestimmt. Putins geeintes Russland. Und ich denke, das ist ein großes Problem, über das unsere Regierung nachdenken müsste. Wenn sie wirkliche Stabilität und Fortschritt will, muss sie auch Konkurrenz zulassen. Aber jeder weiß, dass bei der Wahl jetzt Putin gewinnen wird, ohne Konkurrenz, wie in Nordkorea.
Mittlerweile ist Alexei Nawalny, die Ikone der russischen Opposition, schon seit einiger Zeit bestattet. Und noch immer kommen täglich Menschen an sein mit Blumen überhäuftes Grab auf dem Borissowskaja Friedhof im Südosten Moskaus, womit sie ein Zeichen setzen.
Das Kinojahr 2023, dominiert von Barbenheimer, Oppenheimer und Barbie. Die beiden Filme lockten Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos. Oft wurden die Blockbuster deshalb in einem Atemzug genannt. Doch in der Oscarnacht trennten sich die Wege. Oppenheimer von Regisseur Christopher Nolan räumte ab. Der Film Barbie dagegen gilt als Verlierer der diesjährigen Oscar-Verleihung. Die Oscarnacht in Los Angeles am Tag danach sortiert Reinhard Spiegelhauer nochmal die wichtigsten Ereignisse.
Der Abräumer.
Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan und seine Dankesrede. Erstmal eher nüchtern. Vielleicht kein Wunder, denn dass sein Film abräumen würde, das war erwartet worden. Und er tat es dann auch. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, auch die Oscars für Kamera, Schnitt und Musik gingen an Oppenheimer. Macht 7 insgesamt, genug, damit Nolans Stimme am Ende seiner Rede doch noch etwas bewegter wurde. Dass ihr mich für einen bedeutenden Teil des Kinos haltet, bedeutet die Welt für mich.
Thank you very much.
Der Verlierer
stand schon vorher fest. Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie nicht nominiert, Regisseurin Greta Gerwig nur für die Drehbuchadaption. Host Jimmy Kimmel machte das Thema auch in der Show zum Thema.
Now Barbie's a feminist icon thanks to Greta Gerwig, who many believe deserved to be nominated for Best Director.
Dafür, dass Barbie am Ende nur einen Oscar für den besten Song bekam, war der Film allerdings recht präsent in der Show. Mehrfach in der Moderation mit dem Gewinnersong von Billie Eilish und auch Ryan Gosling performte seinen Barbie-Titel.
Die Deutschen
hatten sich im Vorfeld keine übertriebenen Hoffnungen gemacht. Die Nominierungen für Wim Wenders Perfect Days und für Ilka Çatak's Das Lehrerzimmer waren ja auch durchaus schon Erfolge. Sandra Hüller für die Rolle in Anatomie eines Falls als beste Schauspielerin nominiert, wurde aber viel gelobt, auch von Jimmy Kimmel. Gleich in zwei nominierten Filmen eine Hauptrolle.
Two of them star Sandra Hüller.
Die Emotionen.
Geheimtipp und dann tatsächlich Gewinnerin Emma Stone, beste Hauptdarstellerin aus Poor Things, war kurzzeitig ein bisschen überfordert. Wie bei der Hauptfigur Bella Baxter aus dem schrillen feministischen Steampunk-Movie blieben erstmal starke Gefühle.
I don't know what I'm saying. Oh my God, I'm totally okay.
Die Politik.
Dokumentarfilmer Mstislav Tschernow, der zu Beginn des Ukraine-Krieges 20 Tage in Mariupol Augenzeuge war und für seinen gleichnamigen Film ausgezeichnet wurde, appellierte daran, die Menschen in Mariupol und anderswo in der Ukraine nicht zu vergessen. Während seiner Dankesrede gab es im Saal tatsächlich nicht einmal mehr Geflüster zu hören.
And that the people of Mariupol and those who given their lives will never be forgotten.
Der Moderator.
Jimmy Kimmel baute eine prominente Reaktion gleich in die Show ein.
Has there ever been a worse host
than es habe Jimmy ja wohl noch nie einen schlechteren Moderator gegeben. Die Show sei fürchterlich, politisch korrekt, langweilig und unfair. Klingt nach Donald Trump und war auch ein Post des ehemaligen US-Präsidenten bei Truth Social. Jimmy Kimmel machte sich einen Spaß daraus, sich zu wundern, dass Trump überhaupt Zuschauer.
Well, thank you, President Trump. Thank you for watching. I'm surprised.
Die Zukunft.
Neue Kategorien kündigen sich an. Fest geplant ist schon die Kategorie Casting, denn den oder die Richtige für eine bestimmte Rolle zu finden, das ist natürlich mitentscheidend darüber, wie glaubhaft ein Film am Ende ist. Auch wichtig hinter den Kulissen.
To the stunt performers and the stunt coordinators who help make movies magic, we salute you.
Stuntmänner und Frauen. Seit ewigen Zeiten halten sie für uns den Kopf hin, sagt Ryan Gosling. Und tatsächlich ist im Gespräch auch für sie eine Kategorie einzuführen.
Das Fazit.
Eine unterhaltsame Show mit einer mittelkleinen Überraschung. Denn Emma Stone war durchaus als nicht ganz so geheimer Geheimtipp gehandelt worden. Die häufigen Reminiszenzen an Greta Gerwig und Margot Robbie konnte man freundlich, respektvoll, vielleicht auch etwas zutröstend finden. Für manche waren sie sicher aber auch Ausdruck der Kritik daran, dass die Academy in vielen Bereichen noch immer männerdominiert ist und dass sich das eben nach wie vor auch bei den Nominierungen niederschlägt. Es wird sich weiter verändern, aber bei den nächsten Oscars vermutlich trotzdem wieder zu sehen sein.
Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag zeigt sich die Sonne häufiger. Es gibt aber auch einzelne kurze Schauer. 8 bis 13 Grad. Im Lauf des Abends zieht es wieder mehr zu. In der Nacht neuer Regen, 7 bis 4 Grad. Morgen der Dienstag überwiegend grau, häufig nass, 6 bis 11 Grad. Und das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Am Wochenende wurde in Amsterdam das Nationale Holocaust-Museum eröffnet. Dabei kam es zu anti-israelischen Protesten. Der in den Niederlanden erscheinende De Telegraph zeigt sich darüber entsetzt. Von Hass geblendet wandten sich Hamas-Anhänger gegen den israelischen Präsidenten Herzog und Holocaust-Überlebende. In der Nähe des Museumseingangs ertönten antisemitische Rufe. Das war, als ob Hitler-Verehrer die Opfer der Shoah verunglimpfen würden. Dass Anhänger der Mörderbande Hamas immer wieder und jetzt sogar bei der Eröffnung des Holocaust-Museums ihren giftigen Hass verbreiten dürfen, ist schlichtweg beschämend. Kritik an der israelischen Kriegsführung im Nahostkonflikt kommt auch aus den USA. Präsident Biden spricht in seiner Rede an die Nation von einer roten Linie für Israel mit Blick auf die Bodenoffensive in Rafah. Dazu schreibt das in den USA erscheinende Wall Street Journal: Präsident Biden sagt gerne, dass kein Präsident für Israel ein besserer Freund gewesen sei, aber in letzter Zeit klingt er nicht so. Er drosch auf die israelische Führung in seiner Rede zur Lage der Nation ein, kritisiert regelmäßig ihre Kriegsstrategie in Gaza und am Wochenende nannte er Israels Pläne, die Hamas aus ihrem letzten Bollwerk in der Stadt Rafah hinauszuwerfen, eine rote Linie, die Israel nicht überschreiten solle. Bidens verbale Kritik an Israel kann nicht losgelöst von seinem Bestreben gesehen werden, den immer lauter werdenden Anti-Israel-Flügel in seiner Partei zu besänftigen. Zu einem anderen Thema. Papst Franziskus hat mit Blick auf den schon mehr als 2 Jahre andauernden Krieg die Ukraine dazu aufgerufen, ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. The Telegraph aus Großbritannien glaubt, dass seine Äußerung sich als prophetisch erweisen könnte. Spricht der Papst vielleicht nur aus, was viele weltliche Führungskräfte in Europa, Amerika und anderswo denken, dass die Ukraine nicht gewinnen kann und versuchen sollte, weiteres Blutvergießen zu vermeiden? Bislang hat die NATO erklärt, sie werde der Ukraine so lange wie nötig helfen, Russland aufzuhalten. Eine Verhandlungslösung, die nicht vorsieht, dass Russland die 2014 eroberte Krim und die besetzten Gebiete im Osten behält, ist jedoch kaum vorstellbar. Doch selbst nach 2 Jahren des Gemetzels will die Ukraine weiterkämpfen. Sollten ihr die Mittel dazu verweigert werden, könnten sich die Worte des Papstes als bedrückend prophetisch erweisen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.